Ja, ich darf nicht nur euch heute Abend hier begrüßen in dem Raum, sondern eben auch alle in Balingen, die in unserer Location mit dabei sind durch den Podcast. Und schickt doch mal einen Riesenapplaus rüber nach Balingen. Hey, schön, dass ihr da seid. Genial. Ja, vielleicht bist du enttäuscht, weil du mich heute Abend siehst hier vorne und du hattest dich so gefreut, dass die Lena mit ihren schönen roten Schuhen da ist und jetzt bin's doch nur ich. Und manchmal ist das einfach so. Ich habe gestern Abend noch einen Anruf bekommen. Die Lena, die ist nicht nur eine geniale Predigerin, nein, sie ist auch wirklich eine verantwortungsvolle, tolle Mama. Und ihre Tochter ist krank und war krank, gestern noch schlimmer als heute. Und ihr Platz heute ist einfach an der Seite ihrer Tochter. Nicht zu Hause am Herd, sondern bei ihrer Tochter. Und das finde ich genial, dass sie dort einfach ihren Platz einnimmt. Und ich bin heute hier und ich freue mich riesig darüber, mit euch zu predigen. Genau, liebe Lena, alles Gute. Wenn du den Podcast hörst, dann geht es deiner Tochter schon wieder richtig gut. Hey, das Zusammenleben von Menschen funktioniert nicht zufällig. Und das Witzige ist, es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt um zwei Personen geht, in einer Beziehung, in einer Ehe oder wie immer, oder um eine große Gruppe, hunderte von Menschen. Hinter dem Zusammenleben steckt eine Logik. Und diese Logik, die kann man auseinandernehmen und da kann man unglaublich viel draus begreifen. Und der erste Schritt dieser Logik unseres Zusammenseins ist, wir bewerten das Verhalten von Menschen. Also wir schauen uns an, wie Menschen sich verhalten und aufgrund dessen, was sie tun, wie sie handeln, bewerten wir sie. Vielleicht ist dir das zu abstrakt, dann mache ich dir ein kleines konkretes Beispiel. Ja, es gibt ja so diese Kindergeburtstage und da gibt es immer so dieses eine ganz spezielle Kind, wo am nächsten Tag die Mama kommt und die sagt, also dieser Hans-Gerhard Sören, das ist ein Netter. Warum? Der hat sich so toll benommen. Und du denkst, ja, guck den Vollpfosten mal auf dem Schulweg an. Also, aber zur richtigen Zeit das richtige Verhalten und bäm, bist du drin. Und dann gibt es noch so die Kevins. Also die anderen. Ich darf das so sagen, weil ich bin eher so ein Kevin. Ja, ich habe da so ein Erlebnis gemacht als Kind. Ich war eingeladen zu einem Kindergeburtstag und das gehört sich so. Irgendwann gibt es Torte und es gibt Kaba und wir haben uns an den Tisch gesetzt und wir haben angefangen und meine Kumpels, die haben ausgerechnet dann ihre Witze gemacht, als ich bei Torte und Kaba war. Und ich habe eine grundsätzliche Lebenserfahrung gemacht. Man kann Torte und Kaba durch den Mund rein und die Nase rausbekommen. Das geht. Allerdings bekommt deine Mutter dann am nächsten Tag einen Anruf. Und dann heißt es, also Frau Schmidt, was haben Sie für ein Kind? Ja, das sind dann halt die, die jetzt nicht so angepasst sind. Anyway, unser Verhalten sorgt dafür, dass wir beurteilt werden. Und wenn wir uns so verhalten, wie man es erwartet, wie es passt, dann sind wir drin im innersten Kreis. Und wenn wir uns nicht so verhalten, dann werden wir irgendwie ausgestoßen, nach außen geschoben, bis wir irgendwann einfach nicht mehr da sind. Und das hat mit diesem Verhalten zu tun. Wenn man sich relativ neu kennenlernt, das erste Mal trifft, ist das noch nicht weiter kompliziert. Du lernst den anderen kennen oder auch so eine Gemeinschaft wie eine Kirche, du kommst rein und dann machst du einfach schlicht eine Feststellung. Du sagst, hey, das passt zu mir oder das passt nicht und dann sagst du halt, ja, ich will rein oder ich will nicht rein und dann ist das überhaupt nicht so ein Problem. Ein ganz klein bisschen komplizierter wird es dann, wenn du mit jemand oder einer Gruppe schon über einen längeren Zeitraum unterwegs bist und auch unterwegs bleiben willst. Beispiel, da wird dieser super attraktive Rosenkavalier, den du mal kennengelernt hast, der dein Herz erobert hat, nach ein paar Jahren zu einem etwas anderen Mutanten. Und dann sieht er so aus. Und du denkst, hey, Moment mal, aber das entspricht doch so überhaupt nicht dem, was ich da kennengelernt habe. Und ja, so witzig das jetzt auf dem Bildchen vielleicht ist, es ist die pure Wahrheit. Denn genau das erleben wir immer und immer wieder. In unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, aber auch am Arbeitsplatz, in der Kirche, eigentlich überall, wo Menschen zusammenkommen. Da gibt es dieses Momentum des Kennenlernens, dieses Momentum, als man sich noch angestrengt hat. Da war man noch nett, da hat man noch eine Rose gebracht, da hat man sich noch schick angezogen und Deo benutzt. Da war man irgendwie noch fromm, also angepasst einfach. Aber je länger man unterwegs ist gemeinsam, wird es irgendwann ehrlicher. Und wenn wir ehrlicher werden, dann sehen wir nicht nur das Verhalten, sondern dann stellen wir fest, hinter unserem Verhalten gibt es Werte. Und diese Werte drücken irgendwann durch. Irgendwann ist die Phase des Sich-Verstellens vorbei und dann merkst du, welche Werte prägen einen Mensch wirklich. Und über Werte, da kann man sich echt unglaublich viel beschäftigen, da kann man drüber nachdenken. Und ein kleiner Tipp, eine kleine Hilfe, unser Andy Nau, der hat ein geniales Buch geschrieben, Wertvoll in die Zukunft, da geht es um Werte und darum, wie du deine Werte nochmal überdenkst, hinterfragst, vielleicht findest und mit Werten umgehst. Kann man draußen am Mediastore käuflich erwerben, ich kriege keine Provision, noch nicht, kann man ja noch ändern. Genau, kleine Schleichwerbung. Dieses Buch habe ich auch durchgemacht und habe mich wirklich viel mit Werten beschäftigt. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, unsere Werte, die unser Verhalten bestimmen, die werden in erster Linie von zwei Seiten beeinflusst. Woher nehmen wir diese Werte? Und ich habe gemerkt, die eine Seite, die unsere Werte beeinflusst, das sind unsere Bedürfnisse. Ein ganz konkretes Beispiel. Wenn du ein sehr starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft hast, dann wirst du den Wert der Gastfreundschaft hochhalten. Nicht, weil Gastfreundschaft so wichtig ist, sondern weil du so gern Gemeinschaft hast. Und weil du merkst, wenn ich gastfreundlich bin, dann klappt das mit der Gemeinschaft besser. Und dann wird mein Bedürfnis befriedigt. Und so gibt es viele Bedürfnisse, die wir tief in uns haben. Und wir finden Werte, die diese Bedürfnisse stillen. Das ist eine ziemlich egoistische Sache. Und keine Angst, du brauchst jetzt nicht denken, du wärst da jetzt besonders schlimm. Ich glaube, da geht es jedem von uns ein Stück weit so. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt eine zweite Seite, die unsere Werte extrem bestimmt. Das ist unsere Weltanschauung. Das ist die Frage, wie wir diese Welt verstehen. Die große Frage nach dem Warum, von wem, wo kommen wir her? Für uns die Frage nach Gott. Weltanschauung bestimmt zu einem extremen Anteil unsere Werte. Wir sind nicht zusammen hier sonntags, weil wir einfach halt eine Interessengemeinschaft sind, weil wir ein Hobby miteinander teilen. Wenn du hier mal rumguckst und guckst dir die einzelnen Typen so an, die hier rumsitzen, dann wärst du vielleicht überhaupt nicht mit den Leuten zusammen, weil wir unterschiedlicher kaum sein könnten. Was uns verbindet in dieser Kirche, ist unsere gemeinsame Weltanschauung. Wir glauben an einen Schöpfergott. Wir glauben daran, dass es einen Gott gibt, der das ganze Universum gemacht hat. Wir glauben, dass die Menschheit, so wie sie ist, an dem Ziel dessen, was Gott sich mal gedacht hat, damit vorbeilebt. Ziel verfehlt. Wir glauben, dass wir in einem Unfrieden mit Gott, unserem Schöpfer, sind. Wir glauben, dass Gott selbst, als Jesus Christus auf die Welt kam, um uns wieder mit ihm zu versöhnen. Frieden mit Gott zu haben. Und wir glauben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist heute hier erfahrbar, spürbar, erlebbar ist. Das ist unsere Weltanschauung als Kirche. Und diese Weltanschauung, die prägt unsere Werte. Und diese Werte prägen unser Handeln. Ich hoffe sehr, dass du, als du in diese Kirche reingekommen bist, ein bestimmtes Verhalten kennengelernt hast. Hier gibt es Menschen, die sich unglaublich investieren, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Energie, ihr Geld, ihre Gedanken, ihre Ideen, ihren Fleiß, die hier einfach rein investieren. Das ist ihr Verhalten. Und das tun sie, weil sie Werte haben. Und diese Werte haben sie, weil sie einen Gott haben, für den sie das Ganze tun. Du kannst das also entdecken. Und wir reden in dieser Serie, die wir heute miteinander abschließen, über unsere Werte, über das, was uns als unser Verhalten prägen soll. Und wir haben da in den letzten Wochen über verschiedene gesprochen und heute geht es ganz speziell um den Wert der Großzügigkeit. Und ich habe gemerkt, warum dieser Wert am Schluss steht, warum das der letzte ist. Wir haben das so formuliert im ICF, Großzügigkeit. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind überzeugt, dass Geben seliger ist als Nehmen und wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Prinzip. Wir tun das, weil wir glauben, dass Gott es vorlebt, dass Gott ein großzügiger Gott ist und uns dazu animiert, auch so zu handeln. Jetzt ist es aber mit den Werten so, wir haben uns die nicht einfach ausgedacht. Die sind nicht am grünen Tisch entstanden, so nach dem Motto, hey, was ist uns was wert, komm, lass uns das mal aufschreiben. Nein, wir haben diese Werte aus der Bibel. Und da gibt es eine ganz spezielle Geschichte, die diese Werte so eng zusammenkomprimiert. Das ist die Geschichte von Salomo. Salomo, ein König, ein sehr reicher, ein weiser König, bekommt Besuch von der Königin von Saba. Und als sie ihn besucht, stellt sie ihn auf die Probe. Sie möchte wissen, hey, bist du echt? Bist du authentisch? Ist das, was man von dir sagt, wirklich das, was du bist? Und sie erlebt Authentizität bei ihm. Sie reist zu ihm und sie entdeckt, dass sein Glaube relevant ist. Sie merkt, dass das nicht einfach ein Blabla von irgendeinem Typ ist, sondern dass dieser Glaube relevant für das ganze Volk von ihm ist. Sie erfährt seine Gastfreundschaft. Es verschlägt ihr den Atem, als sie die Exzellenz kennenlernt, mit der Salomo unterwegs ist, und es begeistert sie, diesen Typ kennenzulernen. Und als ob das noch nicht genug wäre, heißt es vom Schluss ihrer Begegnung, als sie bei ihm war, Salomo erfüllte der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihrem Gefolge in ihre Heimat zurück. Salomo begründet eine Tradition, die heute noch lebendig ist. Er macht etwas, was heute noch ständig zu erleben ist und im Fernsehen gezeigt wird. Wenn zwei Regierungschefs sich treffen, dann schenken die sich was. Ziemlich komisches Zeug. Also wenn man sich das so anguckt, dann denkst du, okay. Aber wisst ihr was, das Faszinierende ist, zwei Regierungschefs treffen sich. Die repräsentieren nicht nur ihr Land, sondern auch die ganze Wirtschaftskraft ihres Landes. Die haben alles, alles, was du dir vorstellen kannst. Und trotzdem schenken sie sich etwas. Das finde ich schon bemerkenswert. Das hat Salomo mal begonnen und das ist heute noch lebendig. Und doch, wenn wir heute uns das anschauen, dann merken wir, hey, irgendwie ist das aber nicht mehr das. Vielleicht kennst du es aus deinem eigenen Leben. Vielleicht gibt es bei dir auch solche Geschenke, die man halt macht. An Weihnachten, zum Geburtstag, zur Hochzeit, zu weiß ich nicht. Man schenkt, ja, weil man es halt macht. Und das ist schon nett. Und du bekommst diese Geschenke und das ist auch irgendwie alles okay. Aber ganz tief in deinem Herzen merkst du, diese Art des Schenkens hat mit Großzügigkeit nicht so wirklich was zu tun. Denn Großzügigkeit ist etwas anderes als einfach nur schenken. Großzügig ist, wenn es mehr ist, als man erwartet. Großzügig ist, wenn es mehr ist, als man erwartet. Ein bestimmtes Geschenk, das erwartest du und dann bekommst du es und dann merkst du es so ganz richtig, touchst dich nicht. Aber ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt. Wenn du etwas bekommst, wo du nicht mit gerechnet hast, wenn es mehr ist, wenn es größer, wenn es besonderer ist, wenn es irgendwie liebevoller ist, wenn es spezieller ist, als du es je erwartet hättest, dann berührt es dein Herz. Dann geht es tiefer. Und ich glaube, dieses Berühren unseres Herzens, das ist göttlich. Jesus selbst spricht über diese Art von Großzügigkeit. Und ich möchte über diese Stelle heute reden mit uns, weil sie sehr speziell ist. Und ich glaube, dass sie sehr tief geht und uns berührt auf eine Art und Weise, wie sie dir im ersten Schritt nicht gefallen wird. Jesus fordert Großzügigkeit von uns. Du findest das im zweiten Teil der Bibel, im ersten Buch in Matthäus, in dieser berühmten Bergpredigt. Dort sagt Jesus, wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Und das heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen. Und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Gott ist ein großzügiger Gott. Und Gott hat eine Seite an sich, wo ich immer wieder staunen muss, wo ich immer wieder einfach ehrlich werden muss und sagen muss, hey, wow, das passt mir nicht. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch noch daran, 2013 war dieser Monsterhagel hier in der Region. Und ich weiß das noch sehr genau. Wir waren auf dem Camp mit der Kirche, es war ultra heiß, wir kamen wieder und es war Celebration hier. Und wir waren schon tierisch angestrengt von dem Wochenende, es war alles irgendwie, wir waren echt schon durch und dann kam dieser Hagel. Und als ob es nicht schon schlimm genug gewesen wäre, das ging alles über uns weg und dann kam von zu Hause der Anruf. Und bei uns zu Hause ist das absolute Vollchaos ausgebrochen. Menschlich gesehen, was mein Bruder total verspult hat an dem Tag. Unser halbes Hausdach war weg, unser Wohnwagen war weg, das Auto war zerstört, ich habe die Versicherung nicht bezahlt. Das heißt, die haben noch nicht mal was bezahlt. Und das war so das Erleben des Hagels bei uns. Und wisst ihr, wie es mir ging an dem Tag? Ich war stinksauer. Ich war absolut sauer. Ich bin abends nach Hause und ich habe gesagt, Gott, was soll der Scheiß? Ich habe mir das ganze Wochenende einen aufgerissen. Ich arbeite von morgens bis abends für dich. Der Hagel, der hätte bis zu unserem Haus, um unser Haus rum sollen, denn die Nachbarn, die Kevins, hätten es schon verdient. Und dann hätte er sich irgendwie, aber unser Haus doch nicht. Und wisst ihr was, das geht mir nicht nur einmal so. Ich tick öfter so blöd. Manchmal gehe ich morgens laufen und dann wünsche ich mir, dass über mir die Sonne aufgeht. Dann denke ich, hey, wie geil wäre das, wenn jetzt so über mir so wusch, Michael, und der Rest bleibt dunkel. Aber Gott ist großzügig. Gott fragt nicht, hey, trifft den Regen jetzt ein Gerechter oder ein Ungerechter? Gott sagt nicht, die Ernte ist dieses Jahr nur für die, die mich lieb haben. Gott tut viel mehr, als wir erwarten könnten. Gott ist großzügig. Und Jesus ist ziemlich krass in seiner Aussage. Er sagt, hey, ich will, dass du das auch bist. Ich will, dass du auch großzügig lebst. Und wisst ihr, ich glaube, im Umgang mit Jesus können wir von 2 Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir versuchen, diese Liebe von Gott zu verdienen. Wir strengen uns an, ein ordentliches Leben zu führen. Und wir geben Gas, weil wir glauben, wenn wir doch besser leben, dann liebt uns Gott ein bisschen mehr. Und kaum einer sagt das so offen, aber wenn wir ganz tief in uns reinhorchen, dann leben wir nach dem Prinzip. Und ich bin immer wieder erschrocken, was in der Theologie möglich ist. In den letzten Jahren blüht eine Theologie auf, die nennt sich Wohlstandsevangelium. Die sagt, wenn du viel gibst, dann bekommst du noch mehr zurück. Und dann entstehen Worte wie der doppelte Segen, die große Kirchen auf einmal begleiten und in jeder zweiten Predigt auftauchen. Der doppelte Segen, wenn du gibst, bekommst du doppelt zurück. Und das wird alles, was Jesus mal gesagt hat, ein Stück weit pervertiert. Denn auf einmal gibst du, um zurückzubekommen. Und dahinter steckt diese Idee, wenn ich lieber bin, dann ist Gott noch lieber zu mir. Die andere Seite des Pferdes, das ist die pure Gnadentheologie. Hey, Gnade ist alles. Du kannst dir nichts verdienen, es ist alles gegeben und das stimmt, das ist der wahre Anteil. Aber das Problem ist, weil es ja nur um Gnade geht, ist es im Grunde genommen auch wurscht, was du lebst. Weil Glauben ist ja letzten Endes nur Glauben und du bist gerettet, du bist erlöst, du wirst im Himmel irgendwann sein und dazwischen, naja, jetzt warten wir halt, bis es soweit ist. Aber Jesus bezieht ziemlich klar Stellung in der Mitte. In Johannes 14 sagt er, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Jesus sagt nicht, wer mich liebt, der wird sich mehr anstrengen. Wer mich liebt, der gibt sich mehr Mühe als früher und wird nur noch gute Taten tun. Das sagt er nicht. Und Jesus sagt auch nicht, wer mich liebt, der ist gerettet, kommt in den Himmel und es ist wurscht, was er tut. Jesus sagt, wer mich liebt, der tut das, was ich sage. Der liebt seine Feinde. Der gibt nicht nur das Hemd, sondern auch noch den Mantel. Der läuft nicht nur eine, sondern auch die zweite Meile. Wer mich wirklich liebt, der handelt nach dem. An Jesus glauben heißt wohl, dass man sich darauf verlässt, gerettet zu sein. An Jesus glauben heißt, Gnade genügt. Ich kann mir den Himmel nicht erwerben. Das stimmt. Aber an Jesus glauben heißt auch, dass der Geist Gottes selbst in mir anfängt zu verändern. Dass der Geist Gottes in mir etwas in Gang setzt. Und wenn das passiert, dann können wir davon zeugen, dann können wir das berichten. Und ich habe einen genialen Bericht mitgebracht.
Rea, wie geht's dir mit dem Begriff Großzügigkeit?
Also von Natur aus bin ich nicht so der großzügigste Mensch. Ich bin eher sparsam.
Im letzten Jahr hast du eine besondere Erfahrung gemacht. Magst du die mit uns teilen?
Gerne, ja. Also ich war in Zürich auf der ICF-Konferenz und im Leo Bigger, sein Sohn, der hat da was gesagt über furchtlose Großzügigkeit. Der hat erzählt, dass er sein erster selbstverdienter Lohn ganz gespendet hat. Und das hat mich schon beeindruckt, wo ich das so gehört habe. Mir ist dann sofort ein Gedanke gekommen, du Beate, das Geld, wo ihr jetzt in nächster Zeit bekommt, das könntet ihr doch auch ganz weggeben. Mir ist dann fast Angst geworden bei dem Gedanke und ich habe ihn schnell wieder auf die Seite geräumt. Ja, und abends hat dann mein Mann gesagt, also er hat den Eindruck, wir sollten das Geld, wo wir jetzt bald da bekommen, das sollten wir komplett spenden. Er hätte es heute so gedacht bei dem Vortrag, wo wir gehört haben. Und da konnte ich bloß sagen, ja, mir ist es genauso gegangen. Doch, und wir haben dann gemerkt, da hat Gott zu uns auch gesprochen. Hm.
Ja, und dann habt ihr das Geld gespendet und wie ging es euch dann da damit, mit dieser Entscheidung? Ne?
Also, wir haben dann das Geld gespendet, obwohl wir schon damit gerechnet und geplant hätten. Aber wir haben echt gemerkt, wie wir kein Loch jetzt auf unserem Konto hätten, sondern dass es uns immer wieder gelangt hat und immer wieder irgendwo was hergekommen ist. Auch im Lohnsteuerjahresausgleich zum Beispiel haben wir mehr gekriegt wie sonst. Und ja, Gott war einfach auch sehr großzügig dann mit uns.
Vielen Dank dir, Bea, für deine Offenheit zum Thema Großzügigkeit.
Ja, ich finde es ein mega geniales Zeugnis und ich frage mich bis heute noch, was das größere Wunder ist, dass sie gespendet haben oder dass sie sich halt filmen lassen. Aber beide Wunder sind geschehen und beides finde ich wirklich fantastisch. Großartig. Gebe ihm mal einen riesen Applaus, Bea. Mega cool. Wirklich. Wisst ihr, was ich an dem Bericht von ihr ganz besonders liebe? Ich höre so viele Zeugnisse, auch in Kirchen und in anderen Predigten. Und in den meisten Fällen beginnen diese Berichte damit, dass jemand sagt, ich war schon immer großzügig. Meine Eltern haben mir das schon beigebracht. Schon als kleines Kind habe ich mein Spielzeug weggegeben. Und dann habe ich das getan, was ich mein Leben lang getan habe. Bea nicht. die ist so ehrlich und sagt, wisst ihr was, hey, das ist überhaupt nicht mein Naturell. Ich, also nee, Großzügigkeit war nicht mein Ding. Und wisst ihr, da kommt so viel zum Ausdruck dessen, was Gott eigentlich will mit uns. Gott ist kein Gott, der sagt, ich will, dass du fertig bist, wenn du kommst. Gott sagt nicht, jetzt bring dein Leben in Ordnung, jetzt richte alles, jetzt lebe so, wie ich sage und dann darfst du mal zu mir kommen. Gott sagt, kommt zu mir, so wie ihr jetzt gerade in diesem Moment seid und öffnet euch für meinen Geist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schlüssel zur Veränderung. Ich habe am Anfang gesagt, wir beurteilen und verurteilen uns gegenseitig aufgrund unseres Verhaltens. Und wisst ihr was, das tun wir auch in dieser Kirche immer und immer wieder. Wir verurteilen den anderen, weil er sich in einer bestimmten Art und Weise verhält. Und wisst ihr, was dann passiert? Der sich richtig verhält, kommt in den innersten Kreis. Der sich nicht richtig verhält, der bleibt am Rand. Und ich finde es peinlich, aber ich kann es nicht anders, als das zu gestehen. Wir wissen oft auch nicht anders, damit umzugehen. Und auch wir als Kirche leben diesen Fehler. Und was macht das mit uns? Weil wir das merken und nicht am Rand stehen wollen, tun wir so, als ob wir dieses Verhalten einfach annehmen, das hier so üblich ist. Und es beginnt Scheinheiligkeit. Und eine Kirche wird scheinheilig. Denn wenn man sonntags zusammenkommt, dann tut man genau das, was man so tut in so einer Kirche. Und sobald ich die Tür aber verlasse, dann tue ich wieder das, was ich eigentlich tun will. Und innerhalb kürzester Zeit hast du einen scheinheiligen Haufen beieinander. Wie können wir damit anders umgehen? Indem nicht wir versuchen, krampfhaft unser Verhalten zu ändern. Was wäre, wenn es Gott gar nicht um dein Verhalten geht? Was wäre, wenn Gott noch gar nicht bei den Werten ansetzt? Was wäre, wenn Gott erst mal beginnt, sich dir vorzustellen, deine Weltanschauung zu verändern? Jesus Christus kam auf diese Welt, um uns den Vater vorzustellen. Und er kam und er sagt, hey, du musst nicht in Vorleistung gehen. Gott geht in Vorleistung. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott tat mehr, als wir erwarten könnten. Gott ist großzügig in allem. Gott lebt diese Großzügigkeit uns gegenüber. Und Gott möchte nicht mehr und nicht weniger, als dass wir anfangen, ihn nachzuahmen. Unser Ziel als Kirche heißt, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Und ich habe eins kapiert, ich habe vorhin gesagt, warum Großzügigkeit am Schluss steht. Weil es alle unsere Werte vereint. Wenn wir anfangen, Großzügigkeit so zu leben, wie Jesus es meint, werden wir authentisch. Dann werden wir echt. Wenn wir großzügig leben, werden wir relevant. Wir werden exzellent und gastfreundlich und wir werden begeisternd. Amen.